ARD Sounds.
Eltern ohne Filter. Elternleben, wie es wirklich ist.
Hey und hallo zusammen, ich bin's, die Katrin. Wenn ihr uns öfters hört, dann wisst ihr, dass ich zwei Töchter habe. Und ich fange heute mal mit einem kleinen Geständnis an. Als ich mit meiner Großen schwanger war, noch keine Ahnung hatte vom Mutterleben, da habe ich mir heimlich gewünscht, dass es ein Sohn wird. Und ich weiß auch warum. Damals, vor über 11 Jahren inzwischen, da habe ich gedacht, das ist einfacher. Zum einen, machen wir uns nichts vor, weil Männer es in unserer Welt leichter haben. Und zum anderen, das hängt damit zusammen, weil ich dann nicht das Rollenvorbild bin. Also weil ich dann nicht vorleben muss, wie Frau sein geht. Was man ja gar nicht so schnell beantworten kann. Naja, darum hätte ich mich eben gern drum gedrückt. Aber die Wahrheit ist auch, als ich erfahren habe, dass es wohl ein Mädchen wird, habe ich mich sofort gefreut und, ja, okay, herausgefordert gefühlt. In der nächsten Schwangerschaft dann wollte ich übrigens gleich von vornherein eine Tochter, weil ich es inzwischen liebe, 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 wie ich selbst an all dem wachse, also auch wieder als Frau. Und noch ein Gefühl hat sich eingestellt über die Jahre. Ich sehe inzwischen viel, viel mehr Herausforderungen, einen Sohn großzuziehen. Stichwort Educate your sons. Den Spruch kennt ihr vielleicht. Der fällt, wenn es um Frauenfeindlichkeit geht. Und er meint einfach, dass wir nicht unseren Töchtern beibringen sollen, wie sie sich dagegen schützen können, sondern unseren Söhnen, wie sie sich respektvoll verhalten. Mein Gast heute hat diese Aufgabe gleich zweimal.
Ich habe immer gesagt, meine Söhne sollen keine Arschlöcher sein. Und ich glaube, dass sie sind keine Arschlöcher. Also ich glaube, das ist mir gelungen.
Jacinta Nandi sagt das. Und sie sagt das so, weil sie selbst schon Erfahrungen mit gewalttätigen Männern gemacht hat. Jacinta ist 46, Autorin und Kolumnistin, gebürtige Engländerin und lebt seit 2000 in Berlin. Ihre beiden Söhne stammen aus 2 Beziehungen. Sie sind 21 und 9 Jahre alt. Von beiden Vätern hat sie sich getrennt. Wie das so ist, als alleinerziehende Migrantin Söhne zu verantwortungsvollen Männern zu erziehen, das erfahrt ihr in dieser Folge. Für unser Gespräch habe ich sie im Berliner Süden besucht, in Lichtenrade.
Bist du ein schwarzer Tee?
Oh, für gerne, ja.
Ja, ich mache schwarzen Tee.
Ja, danke.
Noch ganz außer Puste vom Treppensteigen folge ich ihr zum Wasserkocher.
Ich glaube, ich mache 2 Teebags schön.
Es ist ein lustiger Kontrast, wie Jacinta frisch geduscht und in einem weißen, langen Sommerkleid in der eher düsteren, etwas chaotischen Küche steht, die mich, ehrlich gesagt, ein bisschen an eine Studenten-WG erinnert. Das könnte man jetzt auch falsch verstehen, aber ich lieb's, dass die ganze Wohnung nicht so aussieht, als wäre sie extra für meinen Besuch aufgeräumt und geputzt worden.
Und wir schon echte Tee.
Yay, ja. Der kommt direkt aus England.
Ja, es macht so einen Unterschied. Ich habe jahrelang nicht gekauft und dann jetzt bestellt.
Aha.
Und es macht einfach glücklicher.
Ich musste so lachen. Das hattest du in einem deiner Bücher geschrieben, dass deine Mutter wollte, dass du mehr Tee trinkst und deine Hebamme, dass du weniger Tee trinkst.
Ja, genau.
Und dass deine Mutter keinen anderen Tee als natürlich den schwarzen kennt.
In England sagt man Tee für schwarzen Tee und dann sagt man Hagelbuttertee, Rosentee für den anderen Tee. Und die trinken es viel weniger als wir.
Und dann setzen wir uns mit einer Kanne echtem Tee und natürlich mit Milch an den Esstisch im Wohnzimmer. Very British. Naja, ein bisschen zumindest. Um uns rum hängen ganz viele Familienbilder, so auf Fotoleinwände gezogen. Von meinem Platz aus sehe ich das Sofa mit bunten Überhängen und ich schaue auf eine Balkontür mit großem Fenster nebendran. Wie bei mir daheim. Und noch was ist wie bei mir daheim. Die Scheiben sind von vielen staubigen Schlieren überzogen. Ich sag mal so, das verbindet.
Aber ich habe diesen Fenster versucht zu putzen. Aber dieser, wie soll man das machen? Ich denke besser nicht. Ja. Ich denke besser, man lasst das. Ich habe eine Hippie-Frau gesehen, die hat so ein Reel gemacht und sie hat gesagt, es ist sehr wichtig, ungewäschte Fenster zu haben. Dann kommt die Draußenwelt nicht sofort rein, sondern kommt ein bisschen rein. Ja. Ich liebe diese Hippie-Frau.
Ja. Ja.
Ich nehme alle Kurse von ihr. Sie hat die richtige Einstellung für mich.
Ja, als ich zuerst weggekommen bin von meinem Ex, ich wollte minimalistisch und so. Und wir hatten auch ein beige Sofa. Und ich dachte, minimalistisch. Und ganz viele, die ich sehr im Stil eigentlich mag, die sagen niemals diese Fotos von Leinwand kaufen und so.
Ja, ach so.
Und, ne? Und ich hatte ganz lange so. Und dann dachte ich, ich bin zu unordentlich, dass es minimalistisch ist. Mhm. Dann sieht es nur unordentlich und langweilig aus.
Ja.
Besser ein paar bunte Bilder, und dann ein bisschen Schmutz, es saugt auf. Hier ist meine Mama.
Ah, das habe ich mir gedacht, ja.
Ich bin nach Hause gekommen von England. Sie ist 2021 gestorben, war immer noch Pandemiezeit und so. Ja. Und man musste hier in Deutschland Quarantäne machen, eine Reisequarantäne. Und ich habe an einem Abend ein bisschen betrunken und das bestellt. Und dann konnte ich es nicht erinnern und dann kam es an. Ich weiß, eigentlich in Quarantäne soll man nichts bestellen, aber ich bin mit Maske so die Tour gegangen. Und dann das, und dann ich so, ist so wie ein Geschenk, das mein Unterbewusstsein für mich bestellt hat.
Gott, ist das süß, oder? Naja, jetzt habt ihr einen Eindruck von Jacinta, von dieser sprudelnden, quirligen und witzigen Frau. Ich bin zu unordentlich, dass es minimalistisch ist, wie ich alles an diesem Satz liebe. Die Selbsterkenntnis, den Humor, den Pragmatismus. Die schlechteste Hausfrau der Welt, so heißt eins ihrer Bücher. Und mit genau diesem Humor schildert sie darin, wie sie nach der Geburt ihres jüngeren Sohnes versucht, all das zu tun, wozu ihr damaliger Freund sagt, mache ich nicht. Nämlich putzen, Wäsche waschen, kochen und die Kinder versorgen. Wie schon erwähnt, sie hat sich von ihm getrennt. Rico heißt ihr großer Sohn. Der hat seinen Bachelor in Mannheim gemacht und wohnt jetzt wieder für ein Jahr zu Hause, bevor er dann fürs Masterstudium nach Zürich geht. Und Louis ist der Jüngere. Der geht jetzt in die dritte Klasse. Auf eine internationale Schule, weil Jacinta dem deutschen Schulsystem eher skeptisch gegenübersteht. Das bedeutet auch, dass der Kleine jeden Morgen um 6.50 Uhr aus dem Haus muss. 3 U-Bahnen, 2-mal umsteigen. Yep, Berlin ist groß. Inzwischen begleitet sie ihn nur noch bis zum 2. Umstieg. Bald wollen sie noch mehr verkürzen. Ich muss schmunzeln, als sie sagt:
Aber ich muss auch sagen, manchmal wir haben so viel Spaß auf dem Weg. Manchmal haben wir richtig schlechte Streit und dann manchmal ist es so schön. Und dann denke ich, oh, warum nicht ihn bringen, bis er 10 ist, wie die Helikopters.
Wie die Helikopters. Also von diesen Helikoptereltern, wie sie sagt, gibt's nicht wenige an der Schule ihres Sohnes. Bis sie Louis dann wieder von der Schule abholt, hat sie ein paar Stunden Zeit zu arbeiten. Als freiberufliche Autorin macht sie das meistens im Homeoffice.
Das heißt, zwischen 8:30 rum und 3 hast du Zeit.
Soll ich schreiben? Ja. Aber ich mag es nicht jeden Tag. Ich habe so viel zu tun, Rechnung schreiben, putzen. Ich glaube, jede Frau in Homeoffice putzt und organisiert zu sehr, oder? Ich glaube, auch die Männer manchmal.
Du meinst gerade beim Schreiben sozusagen ist das Prokrastinieren noch mal stärker.
Aber wenn das stimmen würde, wäre meine Wohnung sauberer.
Jacinta schreibt Kolumnen für Zeitschriften oder Texte fürs Familientrio bei der Süddeutschen Zeitung. Da beantwortet sie jede Woche Fragen von Eltern aus ihrer Sicht, zusammen mit Nora Imlau und Herbert Renz-Polster. Oder sie arbeitet an einem Roman. Ihr letzter war sogar für den Deutschen Buchpreis nominiert. Single Mom Supper Club heißt der. Wenn ihr auf bissige Beobachtungen steht, lest, wie sie darin verschiedene Berliner Mütter typisiert. Wir lachen viel beim Tee mit Milch. Und dann will ich mit Jacinta über was Ernstes sprechen. Denn Gewalt spielt in ihrem Leben eine Rolle, fast wie ein roter Faden, der sich übrigens noch weiter zurückspinnt, als ich dachte. Denn auch ihre Eltern, erzählt sie mir, kommen jeweils aus einem gewalttätigen Elternhaus. Sie heiraten und bekommen 1980 ihre Tochter, Jacinta.
Ja, und dann war mein Papa gewalttätig. Meine Mama hat mir ziemlich früh das erzählt. Und
das heißt, er hat sie geschlagen?
Er hat sie geschlagen. Und ich habe es immer geglaubt, aber dann auch ein bisschen nicht geglaubt. Mein Papa war sehr weich mit mir, ne?
Mhm.
Er hat mich nie geschlagen. Ja, und meine Mutter hat eine Affäre mit dem besten Freund meines Vaters. Und die sind dann zusammengekommen. Und das Komplizierte bei der Geschichte ist, dass dieser Stiefpapa jetzt als Frau lebt und wir nennen sie Tante und das verwirrt die Leute so sehr. Ja, also meine Mama hat es nie geleugnet. Mein Papa hat es einmal geleugnet, aber ich glaube, ich hatte ihn auch nur einmal gefragt. Und ich habe es so halb geglaubt, halb nicht geglaubt. Und dann, nachdem sie gestorben ist, hat meine Tante alles erzählt. Und dann habe ich es total geglaubt. Und es war ein bisschen schwierig für mich.
Was war schwierig daran? Also hast du mit dir selber gerungen, dass du quasi gedacht hast, hätte ich ihr doch mal geglaubt, als sie noch gelebt hat?
Ja, ich habe immer gedacht, ich hatte so ein Tagebuch mit 11 und ich war ein sehr melodramatisches Kind. Ich war ein Hipster. Und ich kann mich erinnern, wie ich in meinem Tagebuch geschrieben habe. Ich war viel zu jung, als meine Mutter mir erzählt hat, dass mein Papa sie geschlagen hat. Und ich glaube, ja, bis sie gestorben ist, hatte ich das immer ein bisschen in meinem Kopf, dass sie hätte mich schützen sollen.
Das war überfordernd.
Ja, von der Realität. Und dann, nachdem sie gestorben ist und meine Tante mir alles erzählt hat, dann ist die Realität mir eingedrungen. Meine Mutter hat mich nicht zu früh aufgeklärt. Meine Mutter hat ihn immer beschützt. Sie hat es eigentlich besser gemacht, indem sie sagt, oh, dein Papa hat mich geschlagen. Sie hat nicht die Details erzählt.
Ja.
Ich war schon schockiert. Und ich denke, meine Mutter und dann später ich, wir neigten dazu, ein bisschen zu viel zu erzählen, weil meine Mama kam aus diesem kalten, vernachlässigenden Haushalt, wo so wenig gesprochen wird.
Wo sie quasi nicht empathisch, also wo Empathie erstmal schwierig
ist. Das Einzige, was über Sex gesagt wird, ist, dass meine Oma gesagt hat, es kommt Blut da unten. Blut kommt. Bald kommt es. Es tut nicht viel weh. Sprechen wir nicht darüber.
Wow.
Ne? Und dann, nein, stimmt nicht. Nicht das Einzige. Dann später, meine Mama hat gefragt, darf ich Tampons nehmen? Und meine Oma hat gesagt, ja. Und es war ganz neu, Tampons. Ne? Und dann meine Oma hat gefragt, wie findest du das? Und meine Mama wollte sagen, oh, das ist okay. Und sie hat aus Versehen gesagt, ich mag die, die gefallen mir. Und sie ist geschlagen worden, weil die fanden das so
unanständig.
Ja, unanständig.
Oh Gott.
Ne? Und dann, ich denke, meine Mutter neigte dazu, ein bisschen zu viel zu erzählen, aber es kam daraus. Ne? Meine Mama hat dann, ich habe meine Tage bekommen mit 11, meine Mama hat dann ein Essen gemacht für ich und sie alleine in einem indischen Restaurant zu feiern, dass ich jetzt eine Frau geworden bin. Und ich fand das übertrieben und es war peinlich und so. Aber ich finde, das war ihr Impuls, das Gegenteil zu tun.
Ja.
Ne?
Ich hätte es auch peinlich gefunden.
Ich fand es so peinlich. Und ich denke, das Problem ist, mit 11 bist du keine Frau. Und meine Mama so, jetzt bist du eine Frau.
Ja,
aber mit 11 bist du einfach so jung.
Ja.
Und dann ich hatte noch nicht Brüste und ich hatte schon meine Periode.
Ja, ja. Ne?
Aber lustig, mein Sohn, vielleicht bin ich auch so weit gegangen. Mein Sohn, der Kleine, als er so 4 oder 5 war, und er so, du weißt, wenn ich ein Mann werde und Blut kommt raus aus meinem Penis. Ich so, was? Und er so, wenn ich meine Periode bekomme. Ich so, Louis, Männer kriegen Perioden nicht. Hat geweint und geweint. Er so, I wanna have a period. Und ich wollte nicht frauenfeindlich, so, aber ich, ey, du willst das wirklich nicht. Und er so, I wanna have a period. Why can't I have a period?
Ja, Wahnsinn. Ja, krass. Ja, natürlich, klar. Er lebt das bei dir.
Ja.
Und du bist die Erwachsene, du bist das Vorbild.
Er hat gesagt, das ist so unfair. Wie wissen die Jungs, dass die Männer sind, wenn kein Blut kommt raus aus dem Penis? Aber jetzt lacht er darüber. Er liebt diese Geschichte und er lacht darüber. Ja, ich finde, die Werkzeugkiste, die meine Mama mir gegeben hat, ist, dass ich gut bin in, wenn er was fragt, wenn er mich darauf anspricht, dann ist das mir nicht peinlich, ne? Mhm.
Dass das nicht immer und für alle Fragen gilt, werdet ihr später noch erleben. Erstmal will ich mit euch ins Jahr 2004 zurückreisen. Damals ist Jacinta gerade zum ersten Mal Mutter geworden. 24 war sie, hat sich mit ihrem damaligen Partner eine Wohnung geteilt und Das Stresslevel mit 6 Wochen altem Baby war hoch.
Nachdem mein Sohn geboren ist, ist meine Mama zu Besuch gekommen. Und dann an einem Tag, als sie, ich glaube, einkaufen war, hat der Papa mich geschlagen. Also wirklich nur einmal. Ich will nicht Gewalt kleinreden, aber es war wirklich nur einmal.
Darf ich fragen, aus welcher Situation heraus?
Wir haben uns geschritten über die Familienversicherung. Mhm. Und als Engländerin mit NHS-Sozialisierung, ich war richtig panisch.
NHS ist die öffentliche Versicherung in England,
ja,
wo
genau.
Alle...
Gesundheitskasse, also jedes, ja, Kind ist automatisch, ja, mitversichert. Und ich war ein bisschen dumm, aber ich hatte das Gefühl, dass wir wie in Amerika so eine Rechnung bekommen für die Zeit, wo das Kind nicht versichert ist.
Dass jetzt du das selber bezahlen musst.
Ja, ich weiß jetzt, dass man wird rückwirkend versichert, ne? Aber ich habe die ganze Zeit angerufen bei der Krankenkasse und gefragt, wann kommt seine Formulare.
Also du wusstest, dass dein Kind noch nicht versichert ist. Ja. Du hattest aber Leistungen und hattest Angst, dass du die bezahlen musst.
Genau.
Das ist total nachvollziehbar.
Ja,
erstens bist du 23, zweitens bist du, aber ehrlich, auch ich erinnere mich, die Bürokratie, ich bin mit 33 bin ich zum ersten Mal Mama geworden, die Bürokratie, die damit in Verbindung stand und diese Angst, schaffe ich das?
Und niemand sagt dir, du musst das nicht bezahlen, er wird rückwirkend versichert. Und
ja.
Ich glaube auch, 24 war ich, ich glaube, ich wusste nicht das Wort rückwirkend. Ich glaube, ich habe das rückwirkend gelernt in Deutschland.
Oh.
Ja, aber okay. Ich war auf jeden Fall panisch.
Ja.
Und mein Ex, er war auch überfordert und er ging mit seiner Überforderung um, indem er sich nicht gekümmert hat und hat so getan hat, als ob ich panisch und hysterisch bin. Das war so unsere Rolle. Ich habe die ganze Zeit angerufen bei der Krankenkasse und gefragt nach den Formularen. Und die sind zu ihm geschickt worden, weil das Kind sollte über ihn, mhm, familienversichert sein. Und es ist der doofste Streit ever. Mein Ex hat gedacht, dass die Formulare, wo er das ausfüllen sollte, hat gedacht, ist eine Werbung. Und er hat zu mir gesagt, nein, es kam nichts von der Krankenkasse, nur eine Werbung. Weil die machen das alles so.
Weil immer noch so eine Broschüre dabei liegt.
Immer so eine Broschüre dabei liegt. Ich verstehe es nicht. Und ich muss immer lachen, wenn ich Broschüre, nicht lachen, bisschen traurig, lachen, wenn ich Broschüre kriege. Weil, obwohl ich denke, natürlich, er hätte mich nicht schlagen sollen. Jedes Mal, ich denke, ja, die schicken schon immer Werbung mit. Naja, er hat gesagt, oh, das ist nur Werbung. Und ich war panisch. Ich so, bitte, lies das, ich glaube. Und alles war schwer, weil auf Deutsch. Ja, und dann hat er mich geschlagen, nur das eine Mal. Und vielleicht wäre es alles okay. Aber meine Mutter war zu Besuch. Und meine Mutter, die Hebamme nicht gemockt hat wegen schwarzen Tee, hat die Hebamme angerufen. Und sie hat einfach gesagt, ruf diese Hotline an, diese Big Hotline. Und die haben gesagt, wir denken, dass es besser ist, dass du wegkommst. Und ich denke, es war die richtige Entscheidung, wegzugehen.
Warum denkst du das?
Weil ich denke nicht, dass es anders ausgegangen wäre, nur 6 Monate später dasselbe. Also ich bin,
yeah,
ziemlich früh gegangen,
yeah,
und ein bisschen übertrieben und melodramatisch und so mit Frauenhaus und so. Aber ich denke, es wäre am Ende auf das Gleiche rausgekommen, weil wir sind nicht gut mit Stress umgegangen und wir haben uns getriggert und wir gingen einfach nicht gut, aha, miteinander um.
Und dann hat er mich geschlagen. Das ist so schnell gesagt. Trotzdem, dass ein Mann seine Frau schlägt, ist ein Tabubruch. Wie jede Art von Gewalt. Emotional, psychisch oder digital. Deswegen hier nochmal an alle unter euch, die das gerade selbst erleben. Ruft bei den Hotlines an. Holt euch Hilfe, um rauszukommen. Wir stellen euch ein paar Anlaufstellen in die Shownotes.
Dann bist du damals mit deinem 6 Wochen alten Baby ins Frauenhaus gegangen. Wie ist denn dann die Beziehung zu deinem Ex weitergegangen? Ihr habt ja bis heute Kontakt.
Ja, also eine Weile hatten wir gar keine, 1 Monat oder so. Und dann hat er angefangen, ihn zu sehen. Das Baby war so klein, dass er hat ihn nur ein paar Stunden sehen können, mhm, weil ich gestillt habe. Dann sind wir ausgezogen aus dem Frauenhaus. Und ich glaube, nachdem er 1 Jahr alt war, hat er 1 Mal pro Woche übernachtet.
Mhm.
Ja, das Jugendamt hat mich schon überredet. Ich hatte ein bisschen Angst, nicht wegen Gewalt, sondern einfach wegen Leben, ne? Dass er nicht so das auf die Reihe kriegt. Und das Jugendamt hat mir gesagt, oh, du kannst ihm vertrauen. Und dann hat er einmal pro Woche. Und dann, er war schon in der Schule, zweite Klasse oder so. Meine Verwandten aus England waren zu Besuch da. Und sein Papa kam immer zu spät, um ihn abzuholen. Eine Stunde zu spät oder zwei Stunden zu spät.
Von dir abzuholen oder von der Schule?
Von mir abzuholen. Okay. Von der Schule, ich glaube, immer wichtig. Aber ein paar verrückte Sachen sind passiert. Einmal wollte er ihn um 18 Uhr abholen und es war 6 Uhr früh. Ja. Ich war nicht nur eine nervige Ex-Frau. Es gibt schon Gründe, weshalb ich gedacht habe, das schafft es nicht. Naja, meine Familie war zu Besuch und ich habe geschrieben, versuch mal rechtzeitig ihn abzuholen. Und das hat ihn getriggert und er hat zurückgeschrieben, versuch mal mich nicht zu beleidigen. Und dann war ich so genervt, dass ich gesagt habe, weißt du was, du holst ihn Freitag ab von der Kita und du bringst ihn Montag hin. Von der Schule, meine ich.
Ah, das sagt nicht mehr zu dir.
Ja. Mhm. Und dann seitdem hat er ziemlich oft gehabt. Es war nie 50-50, aber es war immer dieses zweite Wochenende.
Mhm.
Ja.
Als Frau, aber vor allem als Mutter von zwei Töchtern, treibt mich das um, dass frauenfeindliche Straftaten zunehmen. Alle 4 Minuten erlebt eine Frau in Deutschland in der Partnerschaft Gewalt. Das habe ich aus einer Statistik in der UN Women Vereinigung. Die Täter? Meistens Männer.
Was macht es für dich, wenn du solche Erfahrungen gemacht hast, dass du Mutter von zwei Söhnen bist? Also, hast du dir das vorgenommen? Weißt du, was ich meine? Meine Söhne sollen einmal nicht Frauen schlagen. Ist das was, was du dir als Ziel gesetzt hast?
Ja, also ich glaube, ich habe immer gesagt, meine Söhne sollen keine Arschlöcher sein.
Ja.
Und ich glaube, dass sie sind keine Arschlöcher. Also ich glaube, das ist mir gelungen.
Was tust du dafür?
Also ich versuche sanft zu erziehen, sodass die fühlen, dass die können sich ausdrücken. Ich versuche zu erlauben, dass sie traurig sind. Ich muss sagen, ich finde es auch manchmal schwer. Ne? Du magst was Tolles zum Essen und dann du hast einen falschen Apfel benutzt und dann ein Kind heult und ich finde es manchmal schwer, nicht zu sagen, tu nicht so oder krieg dich in den Griff. Alle diese Sprüche, die wir gehört haben. Aber ich versuche erstmal so und dann versuche ich auch so absichtlich feministisch zu erziehen und mit denen über die politische Seite der Gewalt gegenüber Frauen zu sprechen.
Mhm.
Aber ohne beides zu belasten, vor allem den Kleinen. Ich will nicht, dass die fühlen sich schuldig als Männer, dass die denken, ah, oh, Männer sind schuld. Aber ich will, dass die fühlen sich verantwortlich. Ne?
Mhm. Wo würdest du da den Unterschied sehen?
Verantwortlich ist ein positives Gefühl. Ne?
Ja.
Ich bin verantwortlich. Ne? Es ist kein Scham. Ich muss mich nicht schämen, ein Mann zu sein. Ich kann stolz sein, ein Mann zu sein. Aber ich bin verantwortlich, gegen Gewalt gegen Frauen zu kämpfen.
Ja.
Ne? Ich habe viel über Colleen Fernandes und so mit dem Großen gesprochen. Und ich finde das interessant, weil ich bin 24 Jahre älter als er. Und dann sieht man, in welche Hinsichten er doch weiter ist. Ne? Einfach weil die Gesellschaft doch ein bisschen weiter ist. Ne? Ich habe zu ihm gesagt, you don't think I'm kink-shaming him, do you? Und er so, Mom, you're allowed to kink-shame this guy.
Das ist kein Kink, ja.
Ja,
genau. Ja, okay. Ja, aber das heißt ja auch, dass man mit seinem 21-jährigen Sohn über Pornos spricht.
Ah ja, also ich bin nicht so modern, dass ich ihn gefragt habe, was für Pornos guckst du? Ich will das nicht wissen, aber ich habe schon gesagt, ich weiß, dass es viele schlimme Dinge gibt und ich habe Angst, dass alle sagen, Porno ist Fantasie und diese Dark Romance Bücher sind Fantasie. Und die dürfen so dunkel wie möglich sein.
Mhm.
Und ich will Nur, dass man nicht so leicht sagt, das ist alles Fantasie und hier ist die Realität. Damit macht man es sich so leicht. Mhm. Ne? Aber ich frage nicht über das Sexleben. Ich vertraue ihm. Aha. Ich habe ihm, als er 15 war, gesagt, Kondomen und so. Und dann jetzt will ich nicht so viele Details wissen. Ja. Ich finde Sex schon peinlich. Und ich finde über Sex sprechen mit den Kindern schon peinlich. Und ich habe schon deutsche Freundinnen, die da sehr härter sind und die es überhaupt nicht peinlich finden. Und ich respektiere das, aber ich gehöre nicht dazu.
Ich könnte mir vorstellen, dass als Mutter von einer Tochter das sogar noch leichter fällt als Mutter eines Sohnes, weiß ich nicht. Aber ich denke auch immer, wenn ich über Sex rede, rede ich ja auch über mich. Und inwieweit muss mein Kind mitkriegen, wie meine Sexualität ist.
Oh mein Gott, mit meinem Kleinen, als er in der ersten Klasse war, hatte eine Phase, wo er wollte immer spielen Truth or Dare, Wahrheit oder Pflicht.
Ja, genau.
Und ich habe es immer gerne gespielt, weil seine Fragen waren so unschuldig. Und ich habe es so gerne gespielt, weil ich konnte so richtig rauskriegen, was hat er in der Schule gemacht?
Was geht in ihm vor?
Ja, und er hat immer gefragt, hast du gefurzt in dem Klassenzimmer? Und die waren alle unschuldige Fragen. Und dann ich immer so, was war das Schwierigste heute? Welche Lehrerin ist gemein?
Bring dein Kind zum Reden.
Es war so super. Es war so eine perfekte Zeit. Und ich habe wirklich gedacht, ich habe den Code gekrackt, weil er ist so jung und er weiß nicht, dass die Fragen peinlich sein. Und dann in der U-8 von allen U-Bahn-Linien, die peinlichste in Berlin, in der U-8 hat er zum ersten Mal Wahrheit oder Pflicht verstanden und hat zu mir ganz laut gefragt, hast du jemals Sex gehabt mit einem Mann, der nicht mein Vater ist und nicht Rickers Vater ist, in der U-8. Ich habe seit diesem Tag nie wieder mit ihm Wahrheit oder Pflicht gespürt. Und dann ich flüsterte, ja. Ich flüsterte, ja, und jetzt spiele ich nicht mehr mit ihm. Ich sage nein.
Auf der anderen Seite ist es natürlich eine gute Möglichkeit für ihn, Fragen zu stellen.
Ja, er darf Fragen stellen. Nur nicht in der U-8. Ja, also ich glaube, dass ich tue mein Bestes, dass die Jungs nicht gewalttätig werden. Aber ich neige dazu, ein bisschen zu denken, dass es ein bisschen unfair ist, die gesamte Schuld auf die Mutter zu schieben. Ich finde es schwierig, eine Frau alleine kann nicht die ganze Gesellschaft ausbilanzieren.
Absolut. Das, was Jacinta da gerade zum Schluss gesagt hat, das ist wirklich super wichtig. Weil es gibt diese komische Blase, in der Leute behaupten, dass Söhne von alleinerziehenden Müttern besonders häufig frauenfeindliche Männer werden. Es gäbe viel dazu zu sagen, aber das hier ist keine Talkshow. Und die Wissenschaft ist hier eindeutig. Gibt keine Belege dafür. Die meiste Zeit ihres Mutterlebens war Jacinta alleinerziehend. Vom Vater ihres zweiten Sohnes trennt sie sich, als der Kleine 3 ist. Und jetzt sage ich was, das kommt nicht von ihr. Aber ganz ehrlich, wenn ein Vater sich so dermaßen raushält aus dem Haushalt und der Kindererziehung wie er, ihr erinnert euch, ich mach das nicht, war seine Aussage, also dann gilt ja fast diese Zeit, bevor sie mit den Kindern ausgezogen ist, auch als mehr oder weniger alleinerziehend. Wie gesagt, das sagt nicht sie, das sag ich. Ein Rat, den alleinerziehende Mütter, aber auch lesbische Eltern übrigens, oft bekommen: Sorgt dafür, dass es im Leben eurer Söhne Männer gibt. Jacinta erzählt, dass sie das auch gelesen hat in einem Ratgeber. Deshalb frage ich sie:
Hast du darauf geachtet, dass deine Söhne viel Umgang mit Männern haben,
sich
abschauen können?
Ich muss sagen, ich finde, wir leben in Berlin ein bisschen im Paradies. Meine Söhne hatten immer ganz viele männliche Erzieher.
Ah.
Immer. Mhm. Und die sind voll wichtig für die.
Das ist cool, die
haben immer im Hort entweder 50-50 oder zumindest pro Gruppe einen Mann.
Ja.
Und als Feministin würde ich gerne sagen, dass die Väter nicht so wichtig sind, wie die Gesellschaft es tut. Und ich neige dazu zu denken, dass wir vergöttern die Väter ein bisschen. Aber man merkt, dass es nicht total so ist, weil die Jungs richtig besessen werden von den männlichen Erziehern. Mhm. Ne? Und das ist bei beiden passiert.
Ist das manchmal passiert, dass dein großer Sohn so ein bisschen Vaterersatz für den Kleinen geworden ist?
Als er klein war, ich glaube ein Jahr alt oder so, ich bin gegangen für eine OP und ich habe total unterschätzt, wie lange ich in dem Krankenhaus bleiben muss. Und er war alleine.
Wie lange musstest du bleiben?
6 Stunden, 7 Stunden oder so. Es war eine ganz kleine OP.
Und dein kleiner Sohn war 1?
Und er war Teenager, der Große war Teenager und hat auf ihn aufgepasst und hat immer SMS geschrieben, wie lange noch? Und ich so, dauert es noch länger. Die dürfte mich nicht einfach nach Hause schicken. Mhm. Ich dachte, ich dürfte sofort nach Hause geschickt werden. Aber das muss 2 gewesen sein. 2019 war diese OP. Und ich kam nach Hause und die Jungs haben auf dem Sofa gesessen. Die haben Tom und Jerry geguckt und diese lange rote Süßigkeiten. Diese lange Worte.
So Gummischlangen oder so.
Gegessen, ja. Und so. Und die sahen so friedlich aus. Und dann hat der Große zu mir gesagt, I know, really bad brotherin. Wegen Süßigkeiten essen. Und ich so, nee, nee, man darf immer, wenn man babysittet, Süßigkeiten und Fernsehen essen. Vor allem, wenn es länger geht als geplant.
Ja.
Habe ich gesagt, das ist die Regel. Ja, und was ich merke, ist, dass er manchmal ab und zu sagt für dieses Babysitting oder diese Kinderbetreuung oder diese Care-Arbeit, ja, die er mitmacht, er sagt ab und zu jetzt Parenting. Er sagt, oh, this is a good parenting decision oder so. Er fühlt sich schon verantwortlich. Aber ich denke trotzdem, der ist nicht wirklich ein Vaterersatz, sondern ein Onkelersatz. Mhm. Ne? Es gibt 12 Jahre zwischen denen.
Ja.
Genau wie zwischen meinem kleinen Bruder und ihm. Also ich finde, das 12 Jahre, das ist so eine halbe Generation.
Ich fürchte, dass Alleinerziehende das ganz oft machen müssen, sich so zu rechtfertigen, dass sie das schon alles schaffen, auch wenn sie nur in halber Besetzung erziehen. Ich selbst lebe ja in einer Partnerschaft und versuche, die ganze Haus- und Familienarbeit möglichst gleichmäßig auf 2 Schultern zu verteilen. Also brauche ich mir erstmal gar nicht einzubilden, zu wissen, wie es einer Mutter geht, die das alles allein regeln muss. Wobei man ja auch noch unterscheiden muss. Was heißt eigentlich alleinerziehend? Zählen da die Mütter rein, deren Ex-Partner die Kinder alle 2 Wochen am Wochenende und immer mal in den Ferien zu sich nehmen? Und die, die sich wochenweise abwechseln? Jacinta ist da nicht so streng. Was ist alleinerziehend und was getrennt erziehend? Wo fängt was an? Aber in ihren Büchern, da schießt sie schon den einen oder anderen kleinen Pfeil in Richtung der verheirateten Mütter. Mit gut überlegten Zielen, wie ich finde.
Wie sehr nervt dich der Satz von Nicht-Alleinerziehenden? Ach, das könnte ich nicht.
Ich höre das nicht. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Höre ich das nie, weil alle denken, so wie sie es hinkriegt, könnte ich es doch.
Und ist das jetzt ein Kompliment oder ist es kein Kompliment?
Was mich nicht so nervt wie andere Alleinerziehende, obwohl ich volle Solidarität habe mit deren Genervtsein, wenn die Frauen sagen, oh, ich bin dieses Woche alleinerziehend oder ich bin quasi alleinerziehend. Mich nervt das nicht so sehr und mich nervt auch nicht so sehr, wenn die verheiratete Frauen gestresst sind, weil der Mann verreist ist. Die tun mir auch ein bisschen leid.
Also, ich mache ganz oft die Erfahrung, wenn die Männer weg sind, ist es leichter.
Ja.
Das höre ich oft und ich selber kenne es auch. Aber das, ja, ich sage immer, das liegt daran, weil man halt ein Bedürfnis weniger im Raum hat.
Ja.
Du musst eine Person weniger in der Gruppe mit berücksichtigen.
Man kommt in den Gröben, ja.
Ja, ich mache die Ansagen und dann wird das gemacht. So.
Und wir müssen nicht besprechen.
Genau.
Und, ne?
Ja.
Ja, also mich nervt es nicht so sehr, wenn die verheiratete Frauen gestresst sind. Manchmal bin ich ein bisschen, ja doch, manchmal finde ich es ein bisschen unfair, dass wenn eine verheiratete Frau, der Mann verreist ist, sie dann sagt, oh, ich kann nicht zum Elternabend kommen, Tobi ist verreist. Und dann ich denke, ey, dann darf ich immer nicht zu Elternabend kommen. Ne? Manchmal bin ich ein bisschen neidisch.
Ah, oh, das ist so gut. Also, ich lebe mit dem Vater meiner Kinder zusammen und ich habe das ganz oft, dass ich sage, ich kann nicht, weil ich bin allein mit den Kindern.
Ja.
Und ich habe aber halt auch kein Netzwerk. Ja. Also ich habe keine Großeltern da. Ich stelle mir jetzt so vor, wenn ich alleine wäre mit meinen Kindern, dann wäre das Erste, was ich mir organisieren würde, in der Nachbarschaft oder wo auch immer, so ein Netzwerk, wo man weiß, heute nehme ich deine, morgen nimmst du meine, ja, weil sonst kann ich zu keinem Elternabend, ja, oder irgendwas, ja, gehen. Es ist so ein bisschen eine Frage von, es ist ein Privileg quasi, das mich aber mehr einschränkt.
Ja.
Weil ich so und so oft sagen muss, sorry, ich kann nicht, er ist nicht, ja, zu Hause, ich bin allein mit den Kindern.
Aber ich finde, was ein bisschen problematisch ist oder ein kleines bisschen nervig ist, sagen, ja, wir einfach, ist, dass wenn eine Frau in Partnerschaft sagt, ich kann nicht kommen, mein Mann ist verreist, ist das eine gute Ausrede. Aber wenn eine Alleinerziehende sagt, ich kann nicht kommen, ich bin alleinerziehend, das ist gar keine Ausrede. Ne? Und, ja, das ist so unfair. Aber es ist auch einfach so, wenn du sagst, oh, ich kann nicht kommen, ich bin Alleinerziehende, dann kriegst du vielleicht am besten Fall Mitleid, aber am schlimmsten Fall Vorwürfe.
Du
kriegst es nicht hin. Also du darfst eigentlich nicht die alleinerziehende Karte spielen.
Was es ja eigentlich auch wieder unsichtbar macht.
Ja, also ist schon schwer.
Bist du schon mal bemitleidet worden? Auch so von, keine Ahnung, Lehrern oder irgendwie so?
Die Erzieherin von der Kita hat immer zu mir gesagt, bei Kita-Buffet, sie sollen Fanta mitbringen. Das war ganz lustig. Oder sie dürfen Sprite mitbringen oder... Wollen Sie bringen diese Cookies aus der Packung? Und ich war immer unsicher, mag sie das, weil ich bin eine überstrapazierte Alleinerziehende? Mhm. Oder ist es, weil ich aus England komme?
No.
Und sie hat gedacht, wir wollen nicht, dass die backt. Vielleicht gibt es Minzsoße oder sowas. Und sie hat immer gesagt, nach dem Kita-Frühstück, und das war sehr gut. Der Fanta hat den Kindern so geschmeckt. Danke schön, dass du es geschafft hast, die Fanta mitzubringen. Das war der Hit.
Also angenommen, es ist wirklich bezogen auf dein Alleinerziehendsein. Findest du es dann gut? Also fühlst du dich gesehen im Sinn von, ach cool, die hat's verstanden, die nimmt mir den Druck, hier performen zu müssen?
Ich glaube, ich bin fauler als stolz. Ich denke, dass es wahrscheinlich nicht gemeint war. Und ich akzeptiere das.
Nicht nur Zeit und Energie ist was, das sich Alleinerziehende gut einteilen müssen, auch was anderes ist oft knapp. Geld. Von allen Familienformen in Deutschland sind Alleinerziehende am stärksten von Armut betroffen. Jacinta muss mit einem Jahreseinkommen von unter 50.000 Euro ihr Leben und das ihrer Söhne finanzieren. Das ist schwer, selbst wenn da noch Kindergeld und Unterhalt für den Kleinen dazukommen. Immer wieder wird das Geld knapp. Und sie trägt die volle finanzielle Verantwortung.
Wenn du alleine alles stemmen musst, dann ist jedes Eis von dir. Natürlich ist alles teuer. Jedes Geburtstaggeschenk.
Ja.
Jedes Geburtstaggeschenk, wenn dein Kind eingeladen wird auf einen Kindergeburtstag. Jede Kleinigkeit, das kommt alles dazu hin. Das ist schwierig.
Wo würdest du sagen, unterscheidet sich euer Leben? Was könnt ihr euch nicht leisten?
Oh, ich glaube, wir leisten alles. Was ich mir nicht leisten kann, ist diese Leichtigkeit. Ne? Ich bin immer, ja, was ich mir sagen würde, dass ich mich nicht leisten kann, ist, dass ich Nein sage. Ne?
Im Job.
Ja, genau. Ja, dieses Überlebensmodus, diese Sicherheit, mhm, ne? Und dieser krank werden können. Manchmal ist es schon so, dass ich schlucke eine
Tablette
und nehme einen Erkältungstee und dann hoffe, dass es gut wird und renne weg zu einer Lesung. Wenn eine Lesung 400, 500, 800 Euro ist, denke ich, oh, besser mich durchzuquälen. Ne? Und das ist das, wo, wenn es zwei Menschen gibt, es eine Entlastung gibt.
Dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Oder doch? Einen Shoutout an die Alleinerziehenden unter euch. Schreibt uns mal, wie geht's euch? Womit struggelt ihr? Als Mail oder bei Insta. Ich will euch aber nicht einfach nur eine Tapferkeitsmedaille umhängen, sondern auch nochmal sagen, dass da einfach politisch was passieren muss. Alleinerziehende müssen vom System entlastet werden. Punkt. 3 Stunden sitzen Jacinta und ich an diesem Vormittag in ihrer Berliner Wohnung. Oft hat sie mich zum Lachen gebracht, euch ja vielleicht auch. Ich kann das sehr empfehlen, sie mal live zu erleben oder auch ihre Texte und Bücher zu lesen. Was mir am meisten von ihr bleibt, wie sie voller Energie und ohne Verbitterung dafür sorgt, dass sie und ihre Söhne ein gewaltfreies Leben führen.
Jacinta, das war eine Wahnsinnsreise. Vielen, vielen Dank.
Ja, habe ich nicht so viel Quatsch erzählt? Nein, ist gut. Okay, danke schön.
Ja, vielen Dank dir.
Eltern ohne Filter ist ein Podcast der ARD. Neue Folgen gibt's freitags in ARD Sounds. Ich bin Katrin Hasselbeck und ich sage Danke an Karin Bauer für die Gästerecherche, an Eva Deinert für die Redaktion und an Michael Heumann für die Produktion. Und natürlich an euch fürs Zuhören. Alles Liebe, eure Katrin, die jetzt natürlich wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch hat. Wenn ihr so alt seid wie ich, also so Anfang, okay, eher Mitte 40 und eine Frau, dann ist das wahrscheinlich eine gute Idee, da mal reinzuhören. Und zwar geht's um die Wechseljahre. Ein Thema, über das ich mittlerweile regelmäßig mit meinen Freundinnen spreche, aber öffentlich gibt's immer noch eher wenig Infos. Dabei können die ganz schön zuschlagen, die Wechseljahre. Und es ist wirklich ratsam, die Symptome zu kennen. Genau um diese Beschwerden geht's in diesem Podcast. Der heißt Hormongesteuert. Host Katrin Simonsen spricht darin gemeinsam mit der Frauenärztin und Hormonexpertin Dr. Katrin Schaudig über alles, was wir Frauen rund um die Wechseljahre wirklich wissen wollen. Verständlich, fundiert und ohne Tabus. Hormongesteuert erscheint alle 2 Wochen zu hören in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes.